Ja, man kann sich diesem Text auf verschiedene Arten nähern. Für die Juden ist der Text sehr wichtig. Der wird in ihrem Kalenderjahr zweimal in der Synagoge vorgelesen. Die Schlacht mit Amalek. Und wir nähern uns am Text an mit vier Zwischenstationen. Zuerst einmal Kampfgemeinschaft und dann Dienstgemeinschaft. Da werden wir uns in diesen zwei Punkten auseinanderbewegen. Geht es in eine Differenzierung rein, wo wir auseinandergehen. Und dann aber Zielgemeinschaft und letztlich Sieggemeinschaft. Da kommen wir dann wieder zusammen und finden uns wieder im einen Punkt. Yahweh, Nissi, Gott, mein Feldzeichen, mein Panier, Gott, der den Sieg aufrichtet in uns. Und wie wir schon hier an dieser Art von Annäherung an Text sehen, Gemeinschaft. In all diesen Punkten Gemeinschaft. Eben auch durch die Liebe ein bisschen dargestellt. Und in dieser Mannschaft, die wir jetzt hier so ein bisschen symbolisieren mit diesen Liebe, gibt es verschiedene Spieler, verschiedene Aufgaben. Aber wir sind eine Mannschaft. Wir haben erstens Kampfgemeinschaft. Und da lese ich noch einmal den Vers 8 vor. Bei Rephidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen Israel zu kämpfen. Also leitet der biblische Text rein, in ein Kampfgeschehen. Und das ist ja immer wieder eine grosse Herausforderung auch für uns. Endlich aus dem finsteren Land Ägypten befreit. Endlich durch das Rote Meer durchgeführt, kommen wir in die Wüste. Jetzt kommt eine Wüstenwanderung. Und obschon wir mit mächtiger Hand aus Ägypten rausgeführt, mit grossen Verheißungen gesegnet sind, erleben wir Kampfgeschehen, Feindschaft. Und das ist auch in unserem Leben so, das ist auch als Gemeinde so, aber auch bei uns, jedem Einzelnen so. Gläubig führt eigentlich anfangen mal in eine Wüstenwanderung, in eine Wüstensituation, wo wir unterwegs sind, wo wir vielleicht manches Bedürfnis auch ermangeln und wo ich so Feindschaft begegnet. Der Amalek, vielleicht weiss gerade jemand, von wo das der kommt, das ist nämlich ein Enkel vom Esau. Und jetzt erinnern wir uns ja, Jakob und Esau, die zwei Brüder, die haben es ja irgendwie nicht so richtig miteinander können. Und der Esau, der hat sich die Frauen aus der Welt, aus Kanaan, die er eigentlich nicht hätte sollen. Und dann heisst es dort so in einem Satz, sie waren ein Kümmernis für die Eltern. Ja. Auf jeden Fall hat er Enkel gehabt und ja, es war halt einfach immer noch die Feindschaft mit dem Jakob, mit dem, wo ja sich der Segen so etwas hat ergaunert. Und der Amalek hat eigentlich die Feindschaft weitergetragen. So lesen wir im Psalm 83, dass Amalek und auch noch andere Völker einfach beschlossen haben, gegen Israel wollen wir Krieg führen und wir wollen sie ausrotten. Da ist eine Feindschaft da. Und so sehen wir, dass das Geschehen, das wir jetzt miteinander anschauen wollen, ein Kampfgeschehen ist, das hier im Sichtbaren stattgefunden hat, mit einer richtigen Schlacht und mit Waffen und mit Staub und Verletzung, dass das aber eigentlich die Wurzeln, die Ursache, die ursprüngliche Ursache im Unsichtbaren hatte, an einer anderen Front hatte. Der Find probiert ja immer anzufinden und uns Steine in den Weg zu legen, uns anzufechten. Und hier, in diesem Geschehen hier, hat er das ganz perfid gemacht. Und das wollen wir mal miteinander anschauen im 5. Mose 25, die Verse 17 und 18. da lesen wir jetzt, warum und wenn das der Find angegriffen hat. Und ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen. Ja, die Wüstenwanderung, die geht vonstatten, oder? Das ist fast ein Millionenvolk, das da unterwegs ist, durch die Wüste. Und das ist doch klar, die Jungen und die Kräftigen, die gehen da voraus und die schauen, wo ist der beste Weg. Dann kommen so ein bisschen die Familien, die ihre Tiere treiben. Und irgendwie, während man gemeinsam unterwegs ist, zieht sich der Wüstenzug auseinander. Und jetzt lesen wir hier: Denkt daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und jetzt kommt das Wichtige, deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst. Wo der Wüstenzug noch eine Einheit hat gebildet, eine Mannschaft, eine starke Mannschaft hat gebildet und jeder für einen anderen ist gegangen, da hat er nicht angegriffen. Es wäre aussichtslos gewesen. Aber eben mit der Zeit, so in der Wüste, hat sich der Wüstenzug angefangen auseinanderzuziehen. Und jetzt haben sich Nachzügler gebildet, die fast nicht nachher mögen. Wir lesen von Schwachen, von Müden, Erschöpften. Und die sind so ein bisschen nachgeblieben, die haben eine Nachhut angebildet, die haben vielleicht auch ein bisschen den Anschluss verpasst. Die vorne sind weitergegangen. Und das Mittelvolk hat auch nicht immer hinterher geschaut und jetzt sind die so anfangen, hinten nachzukommen. Und wenn die Gemeinschaft anfängt, auseinanderdriften, greift der Find an. Hier ist es so. Dann ist man verletzlich. Jetzt greift der Find an. Und das ist die sichtbare Front. Er greift an, hier, gegen Israel. Und jetzt lesen wir aber noch, und dass er Gott nicht fürchtet oder fürchtete. Jetzt merken wir, hinter seinem Angriff liegt eigentlich die Auflehnung, die Feindschaft gegen lebendigen Gott. Aber gegen lebendigen Gott kann man ja nicht kämpfen, weil der ist unsichtbar und der ist jetzt nicht hier auf der Welt. Aber seine Vertreter sind hier auf der Welt, seine Mannschaft ist hier auf der Welt und gegen die kann man angreifen. Also, wir stellen fest, wenn unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft, unser Hauskreis, wo wir drinnen sind, eine Einheit bildet, sind wir stark. Es braucht jedes. Und es gilt, wachsam zu sein, ein Auge zu haben, ob sich auch vielleicht Nachzügler bildet. Seht ihr in dieser Gemeinde, ob es Schwache hat? Menschen, die vielleicht nicht mehr nachkommen, die vielleicht den Anschluss verpassen und durch das Angriffsfläche bieten. Schauen wir doch zu dieser Gemeinschaft, zur Geschlossenheit der Mannschaft, damit der Find gar nicht erst hineinwirken kann. Und wir stellen fest, der eigentliche Ursprung der Findschaft ist gar nicht hier das Volk Israel oder mehr als Mannschaft, sondern ist die Feindschaft gegen Gott, der Unsichtbare. Der Angriff findet statt und jetzt der Mose, der grosse Führer, der so viel erlebt hat und ja, so ein Held ist, der tut jetzt die Schlachtordnung bestimmen. Und da lesen wir in den Versen 9 und 10, Mose sagte zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Ich selbst werde morgen auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. Josua tat, was Mose ihm aufgetragen hatte, und zog in den Kampf gegen die Amalekiter. Mose, Aaron und Hur, zu dritt, stiegen auf die Spitze des Hügels. Es ist so wohltuend zu sehen, dass der Mose nicht alles übernommen hat. Er hat delegiert. Er hat gewusst, ich bin nicht an jeder Front berufen. Ich bin nicht überall unentbehrlich. an die sichtbare Front, da soll jetzt der junge Josua gehen und da soll er sich Männer wählen, die der gehen können. Aber es ist nicht meine Sache. Ich habe jetzt in dieser Schlacht eine andere Aufgabe, eine andere Front abzudecken. Und das ist so wohltuend, sich das auch mal dürfen lassen sagen. Auch wenn wir das Liebli vor einer Mannschaft haben, wir müssen nicht alle Funktionen spielen. Wir dürfen unsere Position überkommen, zugewiesen überkommen von Gott. Und dann dürfen wir die einnehmen und der dürfen wir auch treu bleiben. Aber wir müssen nicht Goalie und Stürmer gleichzeitig spielen. Das käme nicht gut. Und das hat der Mose auch lernen. Der hat auch lernen, delegieren. Wir lesen eine Begebenheit, wo er unter der Last der Verantwortung fast eingebrochen, eingeknickt wäre, dass er 70 Männer gewählt hat. Und dann lesen wir, dass Gott vom Geist von Mose genommen und auf die 70 Männer hat verteilt, damit die auch die Last tragen. Und die 70 Männer haben nachher geweissagt. Jetzt ist es aber so, zwei von diesen 70 Männern, die waren dort nicht dabei gewesen. Die waren im Lager und gar nicht bei Mose. Aber die haben dann auch geweissagt. Und da ist der Josua gekommen, der hat das gehört. Der Josua, der treue Diener, der von Kindesbein an am Mose hat dienet und vielleicht auch ein bisschen den Mose verehrt hat. Der kommt jetzt zum Mose und sagt, da tun zwei Weissagen im Lager und die sind gar nicht bei dir, unter deiner Herrschaft. Die sind gar nicht in deiner Nähe. Geh denen wehren. Und da sagt der Mose, ich lese es vor, dass ich es richtig sage, eiferst du für mich? Also der Mose stellt fest, der Josua eifert jetzt für die Person Mose, aber nicht für Gott. Und das ist halt schon so. Delegieren ist etwas Wunderbares. Es ist so entspannend, wenn man weiss, ich muss nicht alles. Aber dann muss man dann gleichzeitig auch aushalten, dass es andere eben auch anders machen. Und hier hat der Mose die Weisheit gehabt, dass er am Josua gesagt hat, jetzt habe ich auf 70 Schultern verteilt und die zwei machen es jetzt halt ein bisschen auf eine andere Art. Das ist doch gut. Das ist nicht eine Bedrohung. Das ist einfach eine Bereicherung. Das muss man dann auch aushalten beim Delegieren. Das ist manchmal eine Herausforderung. Aber es ist eben doch gut. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Jetzt stellt euch das mal bildlich vor, da kommt also ein Kriegsvolk entgegen. Wir sind selber ein Volk. Und jetzt wären wir der Mose, oder? Der grosse Führer. Und jetzt sagt der Mose vor allen, Josua, geh du gegen die kämpfen dort, was mit Schwertern klirrt und was Verletzte gibt und was richtig zur Sache geht. Ich gehe dann dort auf das Hügel rauf. Ihr sichert die Stand zu, ich schaue dir zu und bete. Es sieht nicht so raumreich aus für den grossen Mose. Es sieht vielleicht sogar ein bisschen feig aus. Er schickt die anderen ab Front, oder, was wirklich zur Sache geht. Du selber geht er dort auf das Hügel. Ich tue es jetzt ein bisschen verniedlichen. Er selber geht dort eigentlich ein bisschen in die Stille rauf und tut ein bisschen den Stab rauf. Grosser Mose. Das sieht nicht so gut aus. Und doch macht er es. Also er nimmt vielleicht auch einen gewissen Imageverlust. Ich hoffe. Es geht ihm darum, dass er an der richtigen Front eingesetzt ist, an der richtigen Position in der Mannschaft spielt. Auch wenn es vielleicht nicht die rühmliche ist. Linke Hinterverteidiger oder was auch immer. Von denen schreibt die Presse, schreibt die Zeitung selten, das sind immer die Stürmer, die grossen Stars. Aber die Hauptsache, wir sind am richtigen Ort, dort, wo wir unsere Aufgabe haben. Und das weiss der Mose und das macht Mose. Und darum nimmt Mose seinen Platz ein. Und jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage. Ja, welches ist jetzt wichtiger? Welcher Platz ist jetzt wichtiger? Der vom Josua vor der Front oder der vom Mose? Da kommen wir dann noch etwas dazu. Das ist eine dumme Frage. Ihre Mannschaft braucht es auch. Und die Mannschaft ist nur stark, eben als Mannschaft. Und so lesen wir beim Paulus, dass er die Einheit auf den Körper spiegelt und sagt, so wie wir als Körper eine Einheit sind, aber innerhalb vom Körper ganz verschiedene Glieder und Funktionen und Organe beinhalten. So ist es auch in unserem Dienst. Und der Korinther schreibt er hier einen wunderbaren Vers oder ein wunderbare Vers. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben. Und das darf man aushalten, die Verschiedenheit. Das ist eine Bereicherung, das ist nicht eine Bedrohung. Aber es ist derselbe Geist. Das ist allerdings wichtig, dass man das unterscheidet. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Und jetzt kommt für mich so ein wunderbarer Zusatz. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also auch da. Zuerst geht es auseinander. Verschiedenheit im Dienst, Verschiedenheit in den Gnadengaben, in den Ämtern, in den Gemeinden, in den Ausrichtungen, im Lobpreis, in der Gestaltung des Gebetslebens, in den Programmen. Verschiedenheiten. Aber letztlich finden wir uns alle zusammen im gleichen Geist, am gleichen Herr dienend. Und der Gott, der in uns allen letztlich alles wirkt. Da kommen wir wieder zusammen aus der Vielfalt rein in die Einheit. Also, der Mose sieht seine Front im Unsichtbaren. Er geht auf einen Hügel und tut diese Front absichern, während er der Josua an die sichtbare Front schickt, damit diese Front bekämpft wird. Zwei Fronten, aber ein Ziel. Und da finden wir jetzt die spannende Begebenheit. Wir gehen jetzt mit dem Mose auf den Hügel rauf und da lesen wir die schon fast tragischen Momente. Solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Für den so wichtigen Dienst hatte er nur einen Stein gehabt, wo er sich hinsetzen konnte. Sollte man doch denken, also das sollte der gepolsterte Fauteuil sein. Es geht ja darum, dass wenn er die Arme oben hat, dass sie Sieg haben. Er hatte einen Stein gehabt und er hatte nur links und rechts je einen Bruder gehabt. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützten seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Auf diese Weise konnte Josua das Heer der Amalekiter mit dem Schwert besiegen. Josua konnte besiegen. Genannt wird Josua als Sieger, der an sichtbare Front. Und da dürfen wir erkennen, als unsichtbare Front, im Gebet, die geschieht oft im Stillen, im Verborgenen. Es gibt Aufgaben gegen aussen und es gibt ganz viele Aufgaben im Unsichtbaren, in den Gebet, dass die Gottesdienste dürfen eingebettet werden ins Gebet, abgesichert werden in der unsichtbaren Welt. Und das sind die Fronten, die im Stillen passieren. Aber sie kämpfen beide zusammen für das gleiche Ziel. Sie sind beide fokussiert auf das gleiche Ziel, Gemeinschaft, auch wenn sie ganz an einer unterschiedlichen, an einer verschiedenen Front tätig sind. Der Erfolg vom Kampf an der sichtbaren Front bei Josua hängt vom Kampf von der unsichtbaren Front ab. Immer wenn er die Arme oben hatte, haben sie gewonnen. Und gleich hat noch so ein treues Arme aufhaben, nichts gebracht, wenn nicht auch Josua unten bereit wäre, unter Lebensgefahr zu kämpfen. Es braucht beide. Es braucht beide. Und wir dürfen es einfach nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben einfach verschiedene Dienste. Wir haben aber ein Ziel. Es geht um die gleiche Mannschaft. Und das dürfen wir in dieser Begebenheit so wunderbar sehen. Also, der betet, der arbeitet, beide zusammen. Luther sagt das mal ganz zugespitzt so: Bett also intensiv, wie wenn alles Arbeiten nichts nützen würde. Und umgekehrt, Arbeit also intensiv, wie wenn alles Betten nichts nützen würde. Es braucht beides. Es braucht das Gebet, Ora, und es braucht auch das Arbeiten et Labora. Ja, und jetzt muss ich eine Frage stellen. Wir haben jetzt das Bild vorne, uns, Mose auf dem Hügel oben, es wird Abend, die Schlacht neigt sich am Ende zu, Josua besiegt Amalek, verheerend, es dunkelt ein, die Krieger kommen zurück ins Lager, werden gepflegt, Lagerfeuer brennen, Mose kommt vom Hügel oben runter, kommt erschöpft, ermüdet ins Lager. Und als er so ins Lager reinkommt, ich tue das jetzt einfach mal illustrieren, als er so ins Lager reinkommt, kommt ihm eine verzweifelt grennende Frau entgegen, wirft sich zu Boden und sagt: Mose, in dem Moment, wo du bist müde worden und deine Arme hast gesenkt, sind meine beiden Söhne an der Front gefallen. Muss jetzt der Mose ein schlechtes Gewissen haben? Ist er die Schuld? Das ist noch so eine heikle Frage. Ich denke, ja, er wäre die Schuld. Weil jetzt nämlich der Mose hätte gesagt: Josua, geh du an die sichtbare Front, ich bete dann. Und er wäre in sein Zelt gegangen und hat gesagt: Ah, Herr, du weisst ja sowieso alles, da kann ich auch in Hängematte beten. Und nach 2 Minuten hat er die Augen langsam zugetan und gesagt: Oh Herr, mach es einfach, wie es richtig ist. Und hat ein Nickerli genommen. Ich glaube, ja, dann hätte er sich vielleicht müssen lassen ins Gewissen reden. Aber so, wie wir es lesen, dass er die Arme hat oben gehabt, dass er ermüdet ist und unter Kämpf, ich könnte mir vorstellen, unter grössten Gewissenskampf hat festgestellt, ich mache nicht mehr, und er sind ihm die Arme ab und die Brüder haben ihm die Arme wieder rauf gehabt. Nein, da muss sich kein Gewissen machen. Ich erinnere daran, wie Paulus hat geschrieben, der Korinther: Es ist ja Gott, der wirkt, und zwar alles in uns. Und so möchte ich einfach heute am Morgen auch uns allen zusprechen. Wir stehen vielleicht irgendwie in einer Position in dieser Mannschaft. Wir haben vielleicht ein Ämter, wir haben einen Dienst. Und es kann sein, dass du vielleicht ein bisschen entmutigt bist, weil auch nach all diesen Jahren, eigentlich, wo du treu gedient hast, wo du dir hast Mühe gegeben hast, wo du nach bestem Wissen und Gewissen und vor dem Herrn hast gedient, aber es tut sich nichts, es geht nichts und der Nachbar geht immer noch seinen Weg und es hat sich nicht ein Gespräch gebildet oder was auch immer. Oh, wir müssen uns nicht ein schlechtes Gewissen einreden. Wir dürfen treu sein, dort, wo wir hergestellt sind. Aber wir dürfen das Wirken am Herrn ablegen. Und da dürfen wir uns auch nicht ein schlechtes Gewissen einreden von unserem eigenen Leistungsdenken. Es sollte doch endlich etwas oder was auch immer. Dass wir uns dort auch wirklich ablegen in Gottes Hände. Er wirkt, er wirkt. Und ja, ja, da sind vielleicht Menschen an der Front gestorben. Und ja, es ist dann passiert, wo Mose ist ermüdet. Mose hat dort Schwächen gezeigt und für mich ist das aber wunderbar ermutigend, dass das passiert. Und es gibt gleich Sieg. Es gibt gleich eine Gemeinschaft vom Sieg Und ich lege das einfach ab in Gottes Hände, wie er wirkt, wie er dich in deinem Alltag braucht und welche Wirkung das dein Ausstrahlen vom Evangelium wirkt in deiner Umgebung, in deinem Kontext, dürfen wir am Herrn überlassen. Er macht es wunderbar. Und darum hat vielleicht der Mose auch seine Hände, es heisst dort, seine Hände bleiben fest. Man könnte das auch anders übersetzen, es heisst dort, seine Hände bleiben im Glauben, im Treuen, im Glauben. Also, im besten Vertrauen darauf, Herr, du musst es tun. Du musst die Wirkung schenken. Ich bin doch einfach auf dieser Position, wo du mich haben als Coach. Und dort spiele ich, so gut es geht. Und so kommen wir zur Sieggemeinschaft. Auch das ist eine Gemeinschaft und das ist ein wunderbares Vorrecht. Gott nimmt uns in den Sieg in eine Gemeinschaft. Wir sind miteinander in einer Gemeinschaft von Siegern, weil er den Sieg aufrichtet, in uns und durch uns. An jedem Ort, wo wir herkommen, richten wir, strömen wir den Sieg Jesu Christi aus. Und das darf in diesem Text hier zur Geltung kommen. Danach sagte Jahwe zu Mose, schreibe es in ein Buch, damit es nicht in Vergessenheit gerät und präge es Josua ein. Ich werde das Andenken an Amalek in der ganzen Welt vollständig auslöschen. Der letzte Amalekiter, der erwähnt wird, ist Haman, ihre Geschichte von Esther, wo aufgehängt wird an Pfau. Und nachher hört man von keinem Amalekiter mehr. Mose baute einen Altar, nannte ihn Jahwe Nissi. Gott ist mein Feldzeichen, mein Siegerbanner, mein Panier. Er rief Hand am Thron Jahwes, Krieg Jahwes gegen Amalek in jeder Generation. Der Sieg gehört Gott. Gott hat ihn erstritten am Kreuz auf Golgatha. Und er richtet ihn heute noch, tagtäglich, immer wieder neu in dir und in mir auf. Und da drinnen haben wir Gemeinschaft. Jedes an seinem Ort. Und jetzt sind wir wieder ganz miteinander. Nachdem wir eine Zeit lang auseinandergegangen sind, in die verschiedenen Dienste, in die verschiedenen Positionen in der Mannschaft. Sichtbare Front, unsichtbare Front. Aber hier dürfen wir uns finden. Im Sieg Jesu Christi, der aufgerichtet ist, hier im Quad, zu Münzigen. Und Gott wird ihn weltweit aufrichten. In dir und in mir. Und ich wünsche mir es nächste Woche auch in deinem ganz persönlichen Alltag. Amen.
Wir wollen doch mit einem Lied auch eine Antwort geben auf die Predigt und auch übergehen ins Abendmahl nachher. Sind wir am Ende von unserer Kraft, so wird Gottes Auftrag uns mehr zur Last, das kann auch passieren. Und gleichzeitig ja, geht das Lied eben weiter. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Singen wir doch das miteinander.